Ja, Gott ist treu, sagt uns die Bibel. Und Gott steht, weil er treu ist zu seinem Wort. Wenn ich 1. Korinther 1,9 am Anfang lese, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Also seine Treue ist mit uns, ist für uns und er hat uns berufen in seine Gemeinschaft. Über Jesus Christus sind wir in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Unser Gott ist treu und er bleibt auch treu zu dir und zu mir und zu sich selber. Das ist wichtig, weil er damit auch seinem Wort treu ist und er ändert sich auch nicht. Ja, Gott ist seinem Wort treu, das müssen wir wissen. Wenn wir in der Bibel suchen, was Gott sagt zu irgendeiner Sache und du findest eine Antwort, eine Verheißung, ein Wort, das einfach für die Situation passt, dann kannst du Gott bei seiner Treue nehmen, ihn anrufen und wissen, er ist treu zu seinem Wort und er ist treu auch zu dir. Ja, das muss man wissen, dass Gott auch zu mir, wenn du dich selber nimmst, zu dir, zu mir ist er treu. Nicht bloß für allgemein und nein, er ist einfach treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen, sagt 2. Timotheus 2,11. Ja, selbst wenn wir untreu sind, bleibt er trotzdem treu. Er kann sich nicht selbst verleugnen. Ich kann einmal die beiden Verse da lesen, 11 und 13. Das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das Wort ist gewiss, ist hundertprozentig. Es ist keine Lüge, es ist kein Vielleicht, kein Wenn und Aber. Es ist gewiss, weil Gott treu ist. Und nicht denken, ja, wenn ich immer untreu bin, dann macht er umgekehrt genauso, dann ist er mir auch untreu. Das tut er nicht, weil Gott sich selbst treu ist und er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott kann nicht sagen, ja, habe ich zwar gestern versprochen, aber heute gilt es nicht mehr. Dann wäre er sich nicht treu. Wir Menschen, wir sind oft untreu. Wir halten oft unsere Versprechen nicht, weil wir großmundig gleich mal irgendwas versprechen und dann stellt sich raus, kann ich nicht halten oder habe ich vergessen oder passt mir nicht in Kram und sonst was. So sind wir Menschen, aber so ist Gott nicht. Gott ist treu, haben wir gerade gelesen, und steht zu seinen Worten, zu seinen Verheißungen, zu seinen Versprechungen. Und deshalb können wir als Christen fest an seinem Wort halten. Das Wort Gottes kann uns ein Anker sein, an dem wir selber auch festgehalten werden, vorausgesetzt, dass wir uns auf das Wort Gottes einlassen. Und ich meine mit Wort Gottes nicht jetzt einfach das Buch, Bibel, sondern ich meine mehr das gesprochene Wort zu dir. Ja, weil in der Bibel stehen auch Geschichten drin, die hat er dort zu irgendjemandem gesagt. Das heißt ja nicht, dass das dann eine Aussage ist für alle Welt. Aber darum muss man ihn persönlich suchen, dann kann dieses Wort für dich ein Rema werden und kann dann ein Wort für dich auch sein, was er damals vor 2000 Jahren zu jemandem gesagt hat. Aber man kann es nicht verallgemeinern und sagen, ja, das hat er zu dem damals gesagt, gilt es für alle Menschen. Gott ist individuell mit seinen Kindern. Soll uns ein bisschen ermutigen, ihn persönlich zu suchen, um bei ihm das zu bekommen, was ich will. Nicht die Buchstaben eines Buchs, sondern das lebendige Wort. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Wenn ich Hebräer 10,23 noch anfügen darf, da heißt es hier, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Also wir können festhalten an dem Bekenntnis, was wir hoffen, was wir glauben. Da ist ein Wort drin, das heißt unwandelbar. Also es wird nicht gewandelt, es wird sich nicht verändern, es steht fest. An dem dürfen wir festhalten, weil er treu ist und er ist der, der die Verheißung für uns gegeben hat. Abraham hat es genauso gemacht. Abraham hat am Bekenntnis festgehalten. Ja, auf das, was er gehoffte, was er erbetet hat und er achtete seinen Gott für treu, dass er das auch tut, was er ihm versprochen hat. Darauf hat Abraham seinen Glauben gebaut. Abraham, der Vater des Glaubens, wird er genannt. Es steht auch im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 11. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen. Und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Es war keine Chance mehr, Nachkommen zu bekommen. Aber Abraham hat Gott auch in diesem Alter für treu erachtet und hat nicht gesagt, ja, jetzt ist es zu spät, es läuft nichts mehr, jetzt habe ich keine Chance mehr. Er kannte seinen Gott, dass er mächtig ist, Wunder zu tun und sein Versprechen auch zu halten, vor allem deswegen, weil er ihn für treu erachtete. Ja, das ist wichtig, wenn wir müssen lernen, Gott für treu zu erachten. Dann hat der Zweifel nicht so leichte Chance. Ja, wenn wir Gott hinterfragen und sagen, naja, ob und überhaupt und ich weiß nicht so recht, dann zweifeln wir unterm Strich an seiner Treue und an seinem Wort, dass er nicht zu seinem Wort steht. Unter Menschen hat man mit solchen Leuten, die nicht zu ihrem Wort stehen, ich glaube, nicht so ein gutes Verhältnis, oder? Leute, die Versprechungen machen und nicht halten oder genau das Gegenteil tun dann, was sie vorher gesagt haben, dann macht man doch lieber ein wenig Abstand. Aber so ist nicht Gott. Darum brauchen wir nicht Abstand von ihm nehmen, da werden wir dumm. Sondern wir müssen nahe kommen, ihn suchen, wegen eben seinen Verheißungen. So wie Abraham das machte. Und ja, Gott hat sein Wort, seine Verheißung dann auch erfüllt. Abraham hat ihm hartnäckig und dauerhaft geglaubt. Es hat eine längere Zeit gedauert, bis er dann das Ergebnis hatte. Aber ja, er war hartnäckig. Gott treu und Abraham im Glauben hartnäckig. Und das ist das, was eigentlich Gott von uns sehen will. Echten Glauben. Einen echten, hartnäckigen, hingegebenen Glauben. Einen dauerhaften Glauben. Gott ist nicht interessiert an einen, der heute einmal betet und morgen sagt, na, mein Gebet ist nicht erhört, Pustekuchen. Das ist nicht der Glaube, den Gott sucht. Gott möchte zu dir sagen können, wie Jesus zu manchen gesagt hat, ey, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Das gefällt ihm und das hat ihn immer wieder auf den Plan gerufen. Glaube ruft Gott auf den Plan. Echter Glaube. Religiosität holt ihn nicht vom Sofa runter, ja? Wenn man es einmal so salopp ausdrücken kann oder darf. Aber echter Glaube, der ihn sucht, der bei ihm anklopft, der ihm sein Wort vor Augen malt, was er versprochen hat, und dankt und preist, der holt ihn runter vom Sofa, der bringt ihn ja, in die Gänge. Wie es in Matthäus 15, 28 steht, da antwortete Jesus und sprach zu ihr, oh, Frau, also oh, hey, oh, ja, das wird man heute nicht mehr so sagen, oh, hey, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Na, da ging's flott. Ja, die Heilung war in jener Stunde geschehen. Nicht erst in 2, 3 Jahren oder mit irgendeiner Medizin, sondern der Geist Gottes hat diesen Glauben ja, geantwortet oder belohnt, wenn man es nennen will, und hat ihre Tochter geheilt. Oder Aussätzige sind gekommen. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Matthäus 8, 2 und 3 war das. Also Gott ist so fähig und mächtig, ein Wunder zu wirken. Nicht, dass jemand denkt, das ist zu schwer für Gott, oder der kann es nicht oder will nicht. Hier zu dem hat er gesagt, ich will, sei gereinigt. Weil er hat zuerst gesagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen von dem Aussatz. Der Aussatz ist erstens schon eine furchtbare Krankheit und damals warst du dann wirklich noch ausgestoßener auch. Herr, das geht schon fast nicht mehr, oder? Könnte man sich vorstellen, dass viele gesagt haben, wenn ich sterben könnte, wäre mir lieber. Aber er kam zu Jesus, er hat ihn getatscht, er hat ihn berührt. Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde der Aussatz gereinigt. Als Gott für sein Wort, für das Evangelium bürgt. Ja, wenn das Evangelium gepredigt wird, bürgt Gott. Das schreibt uns der Paulus in 2. Korinther 1, 18 und 19. Gott aber ist treu und bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht ein Ja und ein Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Also ein Ja, nicht ein Nein und nicht beides gleichzeitig in Jesus, im Evangelium von Jesus, von der Erlösung und seinem Opfer am Kreuz, ist ein Ja geschehen. Also nicht das Kreuz an sich ist das Wichtigste, ja, weil da diskutieren ja die Zeugen Jehovas gern und sagen, das war nicht ein Kreuz, das war bloß ein Holzpfosten, wo er dran genagelt worden ist. Ja, man kann sich schon auf Nebenkriegsschauplätze verirren. Es geht nicht um das Wo und Wie, obwohl die Bibel klar sagt, am Kreuz ist er dann okay, aber es geht um das Opfer, das da geschehen ist und nicht um das Kreuz. Ja, und wenn irgendjemand irgendwo ein Kreuz hinhängt, ist mir recht und ist gut. Aber das Symbol des Kreuzes, das bewirkt eigentlich nichts. Es ist ein Symbol und es deutet darauf hin, ja, aber gehen tut es um das Opfer. Dieses Sündopfer, dieses Schuldopfer, dieses komplette Opfer am Kreuz, das Jesus da gebracht hat, wo er sich selber für uns geopfert hat. Das ist das Maßgebliche am Evangelium. Weil ohne das Opfer wäre alles andere, ja, erstens einmal nicht geschehen und zweitens nicht viel wert. Das Opfer war ausschlaggebend und ist immer noch ausschlaggebend. Und in diesem Jesus ist dieses Ja durch sein Opfer, dieses Ja und dieses Amen für das Evangelium mit all seinen Verheißungen. Ja, und eine der größten Verheißungen des Evangeliums, des Neuen Bundes ist, dass wir mit Gott in Gemeinschaft kommen können. So also wie Abraham. Abraham war auch ein Glaubender. Die Gesetzesleute, Pharisäer und so weiter, die haben nicht viel Gemeinschaft mit Gott gehabt. Aber die Glaubenden, aber Mose, obwohl er das Gesetz dann gebracht hat, oder Gott durch ihn, aber Mose war ein Glaubender und Mose hatte intensive Begegnungen mit Gott selbst. Und das hat ihn ausgemacht. Also Jesus ist das Ja und auch das Amen für diese ganzen Verheißungen. Er ist nicht ein Nein und auch kein Vielleicht. Das müssen wir uns fest verankern. In Jesus ist ein Ja und deshalb gilt das Ja für uns, für dich und für mich. Und deshalb gelten die Verheißungen auch für dich und für mich, weil wir ein Ja zu Jesus gegeben haben. Und Jesus hat ein Ja zu uns gegeben, ja, und hat uns bei Gott vertreten und sich für uns geopfert. Und so gibt es eben in der Bibel viele Verheißungen und die müssen wir suchen und die müssen wir finden. Geführt vom Heiligen Geist, nicht dass wir im Fleisch irgendwo eine Schriftstelle uns rausholen und uns auf eine Schriftstelle versteifen, die vielleicht in der Situation gar nicht für uns war. Man kann zwar dann die Schriftstelle nehmen und sagen, Papa, hier steht, jetzt komme ich da mal auf dieser Grundlage, aber dann brauchst du wieder die Antwort von Gott, die konkrete Verheißung für deine Sache, das Wort des Herrn für deine Sache. Ja, es kann das sein, dass du vorher schon im Fleisch gefunden hast. Ist okay, aber es könnte auch was anderes sein. Aber ja, in Jesus ist das Ja für alle Verheißungen. Und da muss man es nicht durcheinander bringen. Das Ja ist für alle Verheißungen, aber dann muss eben spezifisch die Verheißung, das Rema-Wort, nennt man es, für dich gefunden werden. 2. Korinther 1,20 sagt uns, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, in Jesus ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Und diese Verheißungen des ewigen Lebens, des Wiederkommens Jesus, so diese globalen, großen Verheißungen, da brauchst du jetzt nicht speziell ein Rema-Wort, weil das sind die Verheißungen, die gelten wirklich allgemein für jeden Glaubenden. Da muss man nicht durcheinander bringen. Ich meine bloß für eine spezielle Sache eine Verheißung, ein Wort von Gott, das sich dann ja, eine Führung für dich ist und auch eine Erfüllung von Gottes Segnungen in deinem Leben. Unser himmlischer Papa, unser Vater, unser Gott steht zu seinem Wort, er hält Wort, er ist treu zu seinem Wort. Und die Schrift sagt, was er zusagt, hält er ganz gewiss. Kannst du nachlesen im Psalm 33, Vers 4. Und vor allem in der Luther-Übersetzung oder in der Hoffnung für alle. In meiner Elberfelder ist nicht so eindeutig geschrieben. Da sehen wir auch wieder, man muss so ein bisschen schauen, weil die Übersetzer haben doch auch Unterschiede gemacht, vor allem im alttestamentlichen Bereich. Aber hier Psalm 33,4 sagt uns, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er ganz gewiss. Und eine Hoffnung für alle, denn was der Herr sagt, das meint er auch so. Und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Gefällt mir auch gut. Was der Herr einmal sagt, das meint er auch so. Er sagt nicht was und meint es ganz anders. Da wäre er ein Lügner, ein Heuchler, ein Täuscher, ein Scharlatan oder was immer, wie man es nennen will. Die andere Übersetzung von Luther sagt, was er zusagt, was er dir zugesagt hat, das hält er ganz gewiss. Das ist wieder ein Wort, auf das man ihn stellen kann und wo man ihn vielleicht auch mal wieder kontaktieren kann, wenn sich eine Sache länger hinzieht. Und man meint, ach, vielleicht ist doch nicht so, oder? Ja, dann klopf an und nimm diese Stelle, dieses Wort als Türöffner zu deinem Papa. Darum soll man in diesem Wort auch bleiben. Es gibt Christen, die lesen nicht viel in der Bibel. Das ist ein Fehler. Und es gibt andere Christen, die lesen sehr viel im Alten Testament. Es ist auch ein Fehler, wenn man das Neue damit vernachlässigt. Ich sage nicht, dass man es nicht lesen soll. Vor allem Sprüche und Psalmen, da sind auch sehr viele Weisheiten und Verheißungen enthalten. Mit den Gesetzesvorschriften brauchst du dich vielleicht weniger auseinandersetzen. Schau dir um Zeit vielleicht zu Gott und sagen, weil das Gesetzesende ist mit Jesus Christus besiegelt worden. Wir müssen das Wort der Gnade suchen. Dann kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Also tauche in dieses Wort ein. Und ja, dann wirst du den Geist und die Kraft des Wortes berühren. Im Wort bleiben heißt dauerhaft immer wieder studieren, lesen, drüber nachdenken. Und du wirst immer mehr Wahrheiten erkennen. Und Jesus hat ja gesagt, die Wahrheit macht uns frei. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, sagte Jesus, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Also im Wort bleiben, was ist denn das? Im Lesen, im Studieren bleiben, und das ist gut. Aber wer richtig drin bleibt, das ist auch der, der nach dem Wort handelt. Ja, das ist das A und O. Wenn jemand das Wort auswendig kann und alles weiß und alles zitieren kann, ist schön und gut. Wenn er aber nicht danach handelt, dann ist es ja Schall und Rauch. Ja, ist leider so. Aber wer dann im Wort bleibt, in der Tat, der ist wahrhaft mein Jünger, sagt Jesus. Und dann werden wir die Wahrheit erkennen. Und dann wird die Wahrheit uns frei machen. Wenn jemand dabei ist, der frei werden will, dann ist hier die Lösung. Dann suche und bleibe im Wort und setze es in deinem Leben in die Tat um. Es ist nicht immer so einfach. Manchmal ist es so, dann liest man im Wort Gottes, man wiederholt es vielleicht sogar zweimal, dreimal oder gar zehnmal. Und dann meldet sich plötzlich der natürliche Mensch, das sogenannte Fleisch, und sagt dir, ja, jetzt hör mal wieder auf, jetzt weißt du doch schon, jetzt wird es ja langweilig, lies mal was anderes oder tu dieses oder jenes. Aber manchmal muss man dranbleiben, auch wenn man vielleicht schon eine Viertelstunde dran geblieben ist, gelesen hat, studiert hat, bekannt hat, drüber nachgedacht hat, dann bleib dran, bis du plötzlich merkst, hey, jetzt zündet mein Geist. Hey, jetzt wird es irgendwo lebendig, jetzt wird plötzlich auch in mir das Wort zu einem Ja und zu einem Amen. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, vielleicht auch nicht, aber das ist das, was erst anfängt, wirksam zu werden. Das Wort Gottes muss in dein Herz hinein und muss sich da mit deinem Glauben verbinden. Wenn das zündet da drin, ein Ja kommt, dann fängst du eigentlich erst an zu glauben. Vorher bist du ein Informierter. Einer, der was weiß, der sich vielleicht ja, entschieden hat, vom Verstand her, das so zu glauben. Vielleicht bist du auch einer, der vom Verstand her sagt, kann das überhaupt sein? Gilt das überhaupt für mich? So hinterfragender Zweifler, dann kommt es nicht ins Herz. Das kann ich dir schon vorher sagen. Aber bleib dran, pflanze es ein und es wird zünden, es wird verwurzelt. Ja, das gehörte Wort hat Hebräer 4,2 gesagt, nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, es sich nicht mit dem Glauben verband. Das ist eine ganz klare Aussage. Die haben auch das Wort gehört, die haben auch die gute Botschaft gehört. Aber es hat nichts genützt, es hat nicht gezündet. Sie haben es zwar gehört, aber es hat sich nicht mit dem Glauben verbunden. Aber das Wort Gottes muss sich in unserem Herzen mit dem Glauben verbinden. Und dann setzt es die Kraft frei, die in ihm steckt. Und im Wort Gottes steckt Gottes Kraft. Im Wort Gottes steckt genau die Kraft drin, die fähig ist, das zu tun, was die Buchstaben aussagen. Also, da müssen wir ein bisschen intensiver lesen und studieren, weil da sind wir oft viel zu oberflächlich. Ja, wir nehmen es vielleicht als eine interessante Geschichte und dass ich was weiß und vielleicht damit sogar prahlen kann, aber dann funktioniert es nicht als lebendiges Wort. Wir müssen das nehmen als lebendiges Wort, das von Gott gekommen ist. Das Wort, das Gott gesprochen hat, ist zwar da ins Buch hineingeschrieben worden, aber Gott hat es gesprochen. Der allmächtige Gott hat dieses Evangelium niederschreiben lassen, hat den Paulus inspiriert. Ja, und das dürfen wir so sehen. Ja, es gibt sicher auch Bibelstellen, die der Paulus einfach geschrieben hat, weil er einen Brief geschrieben hat. Aber in dem Ganzen drin sind immer wieder Gottes Anweisungen, Gottes Worte versteckt, die wir ausgraben sollen. Und wenn wir das tun, dann wird es für uns zu diesem sogenannten Rhema-Wort, nicht das Logos, das Geschriebene, sondern das Rhema, das gesprochene Wort, und wird in uns lebendig und es setzt die Kraft frei, die es in sich hat. Ich predige euch Gottes Wort jede Woche und lehre die Bibel neutestamentlich vorrangig. Und ihr müsst mir eigentlich glauben, oder? Ihr könnt es auch anzweifeln. Aber ich sage, wenn ich Gottes Wort predige oder auch jemand anders das biblische Wort predigt, dann müsst ihr das glauben, weil dann glaubt ihr Gott. Gott redet sein Wort jetzt durch andere Menschen. Jesus ist ja selber nicht mehr als Mensch auf der Erde momentan. Also benutzt er seine Jünger, seine Auserwählten, seine beauftragten Leute. Und da kann er jeden Christen benutzen. Er redet sein Wort durch Menschen. Und sein Wort ist die Wahrheit. Ja, wenn ich jetzt meine Meinung lehre und predige, muss nicht unbedingt Gottes Wort sein, aber dann müsst ihr es auch prüfen. Prüft alles, das Gute behaltet, heißt es in der Bibel. Also wenn ein Mensch Gottes Wort predigt und ihr glaubt ihm, dann glaubt ihr Gott. Und wenn ihr dem Menschen nicht glaubt, glaubt ihr Gott nicht. Ist leider so, oder Gott sei Dank so. Und wenn man in der Bibel liest, dann lesen wir das, was ein beauftragter Mensch von Gott niedergeschrieben hat und übersetzt hat, was Gott gesagt hat. Also glauben wir nicht dem Übersetzer, wir glauben nicht dem Luther, wir glauben nicht dem Elberfelder oder wie die Leute geheißen haben, sondern wir glauben Gott, der dieses Wort gesagt hat und das der andere niedergeschrieben hat. Aber es ist Glauben vonnöten. Es gibt natürlich genügend Menschen, die glauben lieber jemanden, ja, der eine theologische Ausbildung hat, einen Doktortitel, einen Professortitel, große Gemeinde leitet. Aber wenn das, was er sagt, was er lehrt und predigt, nicht der Wahrheit des neutestamentlichen Evangeliums ist, dann wirst du nicht frei, weil dann ist es nicht die Wahrheit, die du hörst. Ja, dann wirst du vielleicht ein Wissender, aber ob du ein Glaubender wirst, ist die andere Sache. Ja, viel Wissen heißt noch lange nicht, großen Glauben zu haben. Wenn man immer wieder christliche Themen in YouTube anklickt, dann kriegt man ja Vorschläge. Und da dreht es dir manchmal schon die Ohren ein bisschen um, wenn du da liest. Ich höre mir es ja da nicht an, aber die Titel, da habe ich heute zufällig gesehen, da gibt es ein Video, da geht es um die 12 Stämme Ismaels. Jetzt sind wir schon beim Ismael und nicht mehr bei Isaak und Jakob und bei denen Leuten, Israels Stämme. Und die werden auch gesucht. Ja? Da gibt es Leute, die forschen jetzt, wo sind denn die Nachkommen von dem dahin gekommen. Ja, da kann man sich so richtig toll verzetteln. Mag ja interessant sein für den einen oder anderen. Ja? Aber es hilft keinen Millimeter weiter in deinem Glauben. Weil bei uns geht es um Jesus und um sein Opfer und das Evangelium und den neuen Bund. Was da vor tausenden Jahren da passiert ist und wer da wen gezeugt hat und welche Stämme und Folge-Nachfolge-Stämme da entstanden sind, wenn es interessiert, ja, aber es nützt halt einfach nichts, das muss man einfach so deutlich sagen. Leider sind viele Menschen, die sich Christen nennen, einfach sehr religiös. Und wenn ich mal zurückdenke, als Kind oder junger Mensch, Da war ich auch religiös und ging halt am Samstag oder am Sonntag in die Kirche. Es war so Brauch oder man hat auch von den Eltern her gemüsst. Aber die ganze Woche sonst hat man eigentlich vom Glauben und von der Bibel nichts wissen wollen. Eine Bibel hat man ja nicht einmal gehabt. Religionsunterricht ist man halt in der Schule gewesen. Ja, das war das Einzige. Aber das war eigentlich nicht interessant. Aber ich habe mich dann bekehrt, als ich 24 Jahre alt war. Und dann hat sich die Situation total verändert. Dann habe ich angefangen, die Bibel zu lesen und andere Bücher zum Glauben und habe mir Lehrkassetten bestellt von der Bibelschule Bad Gandersheim. Die waren auch sehr aufschlussreich. Da gab es so eine Liste mit den ganzen Themen. Und ja, damals hat man noch Kassetten gehabt, da gab es noch nicht einmal CDs. Ach, so alt sind wir schon. Aber es war gut und ich kann mich erinnern, wenn es dann mal Zeiten gab, wo es vielleicht nicht so gut gelaufen ist, was seelisch, wo man ja im Loch gesessen ist. Und dann haben wir die Kassette reingeschoben und dann hat man das gehört, das Wort Gottes gehört und man war wieder ermutigt und aufgebaut und dann ist die Seele wieder oben auf gewesen. Es hat viel gebracht. Ich habe mich dann einfach viel mit dem Thema Glauben beschäftigt, mit Lobpreis und Gebet und dem ganzen Gemeindeleben und so weiter. Na gut, man hat anderes aufgegeben. Aber man musste nicht aufgeben, sondern man hat es einfach aufgegeben, weil das war halt für mich interessanter. Und ich muss sagen, war nicht umsonst. Das hat mir Ergebnisse gebracht, Segnungen gebracht. Ja, mein Leben ist in dem Sinn relativ gut verlaufen. Okay, es hat halt alles seinen Preis. Einen Preis an Zeit und verschiedene andere Dinge. Einen Preis, dass auch Widerstände vom Feind aufgefahren werden. Aber es ist einfach ein Riesenunterschied, ob man religiös ist oder ob man in der Gemeinschaft mit Gott ist. Ja, das ist ja, wie Licht und Finsternis, wie Feuer und Wasser oder wie man es auch immer sagen will. Als das erste Mal mir jemand erzählt hat von Gebetserhörungen, das war das erste, wo ich, was ist das? Gebetserhörungen. Ja, ich bete auch, ich habe keine Gebetserhörungen. Man hat ja dann die auswendig gelernten Gebete mal runtergerattert, wie man so ja, von den anderen auch gehört hat. Aber dass man dann Gott um eine Sache beten kann oder zu Jesus kommen kann, das war mir neu. Aber ich wurde interessiert und habe gesagt, hey, das möchte ich eigentlich auch. Wo ist der Mann? Wo geht der hin? Was ist da? Habe mich da auf die Socken gemacht. Obwohl sich das in dem Bereich Jahre und Monate gehandelt hat, bis ich da dann dahinter gekommen bin, wohin. Also, pass auf, dass du dir nicht den religiösen Sauerteig einhandelst, weil es zerstört dich, dein Glaubensleben und deine Beziehung zum Herrn. Und dieser religiöse Sauerteig hat schon ganze Gemeinden lahmgelegt. Darum möchte ich da einfach immer wieder warnen. Bleib im Wort, bleib in der Gemeinschaft mit deinem Papa, bleib im Neuen Testament, bleib in der Gnade. Ja, sei ein Glaubender und nicht ein Wissender. Bis das Wissen kommt, dann schon dazu. Aber das, was Gott bewegt, ist dein Glaube. Also wenn das Wort Gottes lebendig wird, bringt es früher oder später Frucht hervor. Wenn das Wort Gottes in deinem Herzen lebendig wird, wenn du es einpflanzt. Weil Gott sein Wort für treu achtet und für richtig achtet, weil sonst wäre er ein Lügner. Und er steht halt einfach zu seinem Wort. Und wenn die Frucht nicht kommt, soll es auch geben, oder? Wenn die Frucht nicht kommt, dann liegt es nicht an Gott. Muss ich auch mal so knallhart sagen, weil Gott ist zu seinem Wort treu. Und Gott wacht über seinem Wort, um es auszuführen. Dann liegt es nicht an Gott, wenn die Frucht ausbleibt, wenn die Segnungen nicht kommen, dann liegt es an dem, wie jemand mit dem Wort umgeht. Ja, wenn jemand kaum liest oder kaum Predigten hört oder einfach nicht in die Gänge kommt, kann nicht viel Frucht kommen. Ja, wenn der Sämann ein Körnchen sät, dann kommt nicht viel raus. Vielleicht eine Pflanze und das ist nicht sicher. Wenn der Sämann aber so richtig aus den Vollen auf den Acker wirft, dann kommt Frucht, dann kommt viel Frucht. Mag ja sein, dass das eine oder andere Körnchen keine bringt, aber fällt nicht mehr auf, weil so viele andere Samen aufgehen und Frucht bringen. Und wir müssen schauen, dass der Same in unsere Herzen gesät wird und dass er da auf einen guten Boden fällt. Ja, dann sagt Jesus, wenn es auf den guten Boden fällt, dann bringt der Same Frucht. 100, 60 oder 30-fach. Und er sagt hier, wer Ohren hat, der höre. Ja, hinhören, was Jesus sagt. Hinhören, was Gott sagt. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Der eine trägt 100, der andere 60 und der andere 30-fach. Ja, der das Wort hört und versteht, ja, der es kapiert, der es annimmt, der es glaubt eigentlich, müsste man fast sagen. Ja, nicht bloß mit dem Verstand versteht, sondern mit dem Herzen versteht, und das ist eigentlich sonst nichts wie Glauben, aufnehmen. Der bringt wirklich Frucht. Kannst du nachlesen, das Gleichnis vom Sämann in Matthäus Kapitel 13. Also suche Gott, suche sein Wort, suche das Rema-Wort, das direkt gesprochene Wort zu dir, dass der Heilige Geist dir spricht, das prophetische Wort, das Wort Gottes direkt vom Heiligen Geist in deinen Geist gesprochen. Ja, das kann durch die Schriftstelle passieren, die du liest in der Bibel, die dich total anrührt, oder Gott spricht direkt in dein Herz hinein, dass du schon fast ja, umdrehst und sagst, hey, wer hat jetzt da was gesagt? Das ist mir auch schon mal passiert, tatsächlich umgedreht und habe geschaut, ja, da ist aber niemand. Gott hat so deutlich da zu mir gesprochen. Und das kann Gott, das ist nichts Außergewöhnliches. Leider ist es außergewöhnlich, das sollte eigentlich viel öfter sein. Ja, das ist aber sehr wichtig. Ja, vor allem dann, wenn du vielleicht irgendwas tun möchtest, was gar nicht gut ist. Ja, dann kann er schon mal sehr deutlich sprechen. Oder wenn er etwas hat für dich, wo du lang gehen sollst, was du wirklich auch tun sollst, dann kommt das Reden Gottes schon sehr deutlich. Und auch mit Bestätigungen, in welcher Art auch immer. Also der Herr wird dir sein Rema-Wort geben, wenn du dich danach ausstreckst. Du musst deinen Glauben aktivieren und suchen und ausstrecken und beten und sagen, Herr, ich brauche da ein Wort, ich brauche eine Antwort. Und du musst in der Bibel blättern, du musst lesen, du musst ja, vom Geist her ein bisschen empfindsam sein, dass du weißt, vielleicht musst du in einem anderen Buch was lesen, wo dann genau das drinsteht, was du brauchst. Ich kann mich erinnern, ich hatte eine gute Nachricht-Bibel, und die hatte ich damals in meiner ersten Gemeinde irgendwo nicht mehr gefunden. Und vor einigen Jahren ruft mich der Mann an, der Besitzer dieses Gebäudes war. Sie haben umgeräumt und in einem Schrank drinnen haben sie eine Bibel gefunden, wo mein Name drinsteht. Ja, gut, gehört mir, genau, die habe ich damals irgendwo liegen lassen, scheinbar. Und dann habe ich mir passenderweise die Bibel geholt. Und als ich da die Bibel dann nahm und ein bisschen geblättert habe drin, dann war genau in dieser Übersetzung das Wort so, was ich gebraucht habe. Ja, so wirkt Gott. In meiner Bibel, die ich so immer lese, wäre das ein bisschen anders drin gestanden, ein bisschen unverständlich. Aber in dieser guten Nachricht-Bibel ist das Wort für mich genauso drin gestanden, wie ich das für die Situation gebraucht habe. Und da haben die Bibel wieder gefunden und waren so schlau und haben mich angerufen und ich habe mir es geholt. Es ist Gottes Handschrift. Gott wird zu dir reden, wenn du ihn suchst, wenn du damit auch kalkulierst. Du musst schon damit rechnen, du musst auch im Glauben das nehmen, dass er zu dir spricht. Ja? Ich habe nachgeschaut in meinem Computerprogramm. Im Alten Testament finde ich zum Beispiel 27 Mal diese Aussage, da geschah das Wort des Herrn zu dem und dem. In dem Fall zu Samuel, 1. Samuel 15, 10, da geschah das Wort des Herrn zu Samuel. Ja, wenn das Wort des Herrn zu dir geschieht, dann wirst du das auch verstehen und hören, aber es ist möglich. Ja, und es steht nicht bloß in diesem Wortlaut, sondern auch in anderen Wortlauten, dann steht es noch viel öfter in der Bibel, dass das Wort des Herrn zu jemand gekommen ist. Ja, und dann war aber das im Alten Bund, im Alten Testament. Und wie viel mehr soll das eigentlich im Neuen Testament sein? Und sogar im Alten Bund hatten die Leute Gebetserhörungen. Aber es waren immer die, die geglaubt haben und die den Herrn von ganzem Herzen gesucht haben. Die oberflächlichen, faulen oder gesetzlichen, da ist nichts passiert. Aber die den Herrn suchen, die werden auch eine Antwort bekommen, die werden auch Gebetserhörungen bekommen. Und ja, wie gesagt, wenn schon im Alten Bund, dann wie viel mehr im Neuen Bund. Wenn du in der Apostelgeschichte liest, wie oft das da steht, und der Geist sprach und oder Jesus hat zu ihnen gesprochen. Paulus ist ja direkt erschienen wahrscheinlich öfter. Und Paulus sagt, er hat das ganze Evangelium direkt vom Herrn vermittelt bekommen, nicht von den anderen Aposteln. Also da ist was da, es ist möglich. Und selbst Jesus hatte gesagt in Johannes 10, 27, meine Schafe hören meine Stimme. Und da hat er nicht gelogen. Und er sagt sogar, sie kennen meine Stimme, sie können es unterscheiden von den anderen und sie folgen mir, weil sie meine Stimme kennen. Also wenn du zu seinen Schafen gehörst, dann kannst du sagen, Herr, da muss ich auch deine Stimme hören können. Geht nicht anders, oder? Und es ist der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, steht in Johannes 16, 13. Der wird uns in die ganze Wahrheit leiten, heißt es hier. Und er wird nicht aus sich selbst reden. Ja, der dichtet sich nicht selber was aus, sondern was er hören wird beim Vater, bei Jesus im Himmel. Das wird er reden. Das ist interessant. Der Heilige Geist, ja, er bringt uns das Wort Gottes in unser Herz, das, was Gott im Himmel spricht, teilt er dir mit. Der Heilige Geist ist dafür da, dass er uns das Wort Gottes in unsere Herzen spricht. Ja, und wenn er deutlicher, lauter spricht, dann spricht er so laut, dass du meinst, hey, wer hat da jetzt was gesagt? Der Kenneth Hagin hat einmal geschrieben von offenen Visionen, wo ihm Jesus wirklich persönlich begegnet ist, wo er schon Schritte gehört hat, ist in sein Zimmer hineingegangen, hat sich an sein Bett gesetzt und hat ihm Dinge erklärt. Ja, das ist natürlich noch eine höhere Stufe. Aber rechne damit, wenn du ihn suchst. Ja, nimm nicht bloß Buchstaben oder ja, oberflächliches Zeug, sondern suche ihn, klopfe an. Gott redet zu dir, wenn du ein Gläubiger bist. Er liebt ja seine Kinder. Ja, er redet zu dir in Worten, auch in Buchstaben, möchte nicht ausschließen. Ja? Wenn du in der Bibel forschst und blätterst, dann hupft dich eine Schriftstelle an, die zu deiner Situation passt, dann hat er durch Buchstaben gesprochen. Oder er gibt dir ein Bild, wie es ja oft heißt, auch ich habe in meinem Geist ein Bild gesehen, so und so. Oder eine Vision, ja, so einen kleinen ja, Videoclip, könnte man heutzutage sagen, in deinem Geist. Ja, TikTok-Clip, YouTube-Clip im Geist. So eine Vision. Oder auch in Träumen spricht der Herr. Das habe ich jetzt selber noch nicht gehabt. Also das, aber ich schließe es nicht aus, dass Gott zu mir auch in Träumen spricht, weil die Bibel sagt, dass Gott in Träumen zu Menschen spricht. Apostelgeschichte 2,17. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Traumgesichte haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Gesichte, ja, das ist so Bilder oder Visionen. Traumgesichte eben, Träume und Weissagung. Ja, direkt das Reden Gottes, prophetisches Reden. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Offenbarung 2,7. Ja, wenn du erwartest, dann öffne dein Ohr, öffne einfach einmal dein Ohr, dein geistliches Ohr in der Erwartung, dass Gott zu dir spricht. Ja, da fällt mir auch gerade wieder noch eine Begebenheit ein. Es war auch derjenige, der mir die Bibel da wieder gebracht hat oder mich angerufen hat, der hat damals für mich gebetet, Hand aufgelegt und hatte so vom Herrn den Eindruck, ich soll mehr hinhören, ich soll besser auf den Herrn hören, was er mir zu sagen hat. Und ja, ich bin nach Hause gefahren, gesagt, getan, aufs Sofa gelegt und gehört. Und damals hat der Herr gesagt, und jetzt bau dir deine Wohnung aus. Ja, ich hatte da die Wohnung in Rohbau. Der Herr sagt, bau dir deine Wohnung aus. Gesagt, getan, alles hat wunderbar geklappt. Gott hat dann gleich ja, bewiesen, dass er zu Menschen spricht. In so einfachen Sachen sogar. Nicht so, wo man sagt, na, ist eigentlich ja, ganz banal. Eine Wohnung kann man so auch ausbauen, oder? Aber man könnte auch eine Wohnung ausbauen und dann schickt einem der Herr woanders hin. Dann hast du dein Geld in die Wohnung gesetzt und bist nicht mehr im Willen Gottes. Also ist es gut, auf den Herrn zu hören. Also wie der Herr dem Samuel das Ohr geöffnet hat, so können auch wir bitten, dass er unsere Ohren öffnet, dass wir hören. Das ist auch eine Gebetssache und eine Entscheidungssache. Und dann können wir Gottes Reden erwarten und hören. Aber Achtung, prüfen. Nicht jeder Gedanke und jedes, was du hörst, ist von Gott. Es ist auch möglich, dass andere Geister da reinfunkern, lügnerische Geister, religiöse Geister vor allen Dingen. Deshalb müssen wir das einfach prüfen. Lieber nochmal Bestätigung oder mit jemandem reden, der wo du Vertrauen hast, der genügend Erfahrung und Weisheit hat, das zu beurteilen und prüfen. Aber jedenfalls Antennen ausrichten. Ja, so hat er damals gesagt. Der Herr sagt, ich soll meine Antennen ausrichten auf ihn, auf sein Reden. Genau. Ja, geistliche Antennen. Ja, rauf mal rum wie der blaue Klaus da mit den Antennen am Kopf. Ja, viele Leute glauben gar nicht, dass Gott zu ihnen spricht, weil es noch nie passiert ist bei ihnen. Aber das stimmt nicht. Wenn du die Bibel kennst, weißt du, dass Gott zu Menschen spricht. Aber diejenigen, die es nicht glauben, strecken sich auch gar nicht danach aus. Sie meinen, ja, das war halt einmal so. Heutzutage ist es nicht mehr, was immer sie auch für Gründe anführen. Aber du beraubst dich damit selber. Weil wenn dir Gott ein Wort gibt, auf welche Art auch immer, dann kannst du sicher sein, dass es sicher ist, dass das so geschehen wird, wenn du darauf eingehst und mitgehst mit ihm in der Sache. Lies einfach mal Abrahams Geschichte, wie Gott mit ihm umgegangen ist. Gott ist mit ihm, ist zu ihm persönlich gegangen, hingegangen und hat mit ihm geredet. Das ist sehr intensiv, oder? Wir freuen uns ja schon, wenn wir mal ein Bild haben oder einfach ein Wort, eine Weissagung oder so. Ist ja toll, aber es gibt noch viel mehr. Gut, und das Wort Gottes, wenn du das empfangen hast, dann kann das Wort Gottes niemand mehr aufhalten. Ja, höchstens du selber, wenn du es anzweifelst, dann kannst du es stoppen. Aber wenn du das Wort Gottes empfangen hast und im Glauben festhältst, dann kann das Wort niemand aufhalten. Kein Teufel und kein Dämon und keine Umstände und kein Mensch und sonst auch niemand kann es aufhalten. Es kommt zustande, was er zu dir gesagt hat. Ja, die Schrift sagt, es läuft schnell, es ist nicht gebunden. Ja, wenn ihr mal lest, Psalm 147, 15. Er sendet seinen Spruch auf die Erde, sein Wort auf die Erde. Sehr schnell läuft sein Wort. Das ist auch eine gute Sache. Es dauert nicht ewig. Das Wort läuft schnell. Das Wort ist schon ausgegangen. Das Wort, ja, es ist unterwegs. Es bewirkt, was es sagt. Das Wort Gottes ist nicht gebunden. Es läuft schnell. Wenn gläubige Christen beten, dann rettet Gott. Dann sendet er sein Wort zu ihnen. Jetzt auch ein Beispiel aus dem Psalmen 107, 19 und 20. Dann aber schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er sandte sein Wort und heilte sie. Er rettete sie aus ihren Gruben. Ja, die haben wirklich eine Not gehabt. Und sie haben zu Gott geschrien in ihrer Not. Und der Herr hat sie gerettet aus ihren Bedrängnissen. Ja, sie waren unterwegs, ja, in die Grube, das heißt in den Tod. Und Gott hat sein Wort gesandt und hat sie geheilt. Ich weiß jetzt nicht, bei den ganzen Psalmen mal lesen, ob was drinsteht, was sie für Krankheit hatten oder was das Problem war. Aber ist aber egal. Wenn Gott sein Wort sendet, geschieht Heilung, geschieht Rettung, geschieht Befreiung. Dann holt er dich raus aus der Grube, aus dem Problem. Ja, dann befreit er dich von dem bösen Geist, der dich pissagt. Wenn der Herr sein Wort sendet, weil es ist nämlich das Wort des Herrn. Ja? Der Herr ist Herr über alles. Herr heißt Vollmacht über alles. Ja, denn sein Wort rettet und befreit und heilt und segnet. Also suche Gottes Wort. Sei in der Erwartung, dass das Wort Gottes zu dir kommt, Frucht bringt. Weil das ist Glaube pur. Dieses Suchen, ihn suchen, sein Wort suchen, eintauchen in das Wort der Gnade. Dann ist das Glaube pur. Du kannst ja fast keinen größeren Glauben an den Tag legen. Dann bist du ungefähr so wie der, der zu Jesus gekommen ist und sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und du kannst sagen, Herr, ich brauche ein Wort von dir für die und die Sache. Und das Wort hat die Kraft und die Fähigkeit, dir zu helfen, dass ausgeführt wird, was der Herr gesagt hat. Schau mal Lukas 1,37 an. Das heißt es hier, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Halleluja! Also Gott sendet nicht ein kraftloses Wort, kein Geplapper. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Das ist ein einzelner Vers in der Bibel. Wenn du den hier auch aus dem Zusammenhang nimmst, ist egal. jedes Wort, das Gott zu dir spricht, ist mit Kraft, mit seiner Kraft erfüllt, im Umkehrschluss. Also meditiere mal über diesen Vers, nur über diesen Vers. Und dann wird dir das Wort viel lebendiger und wichtiger werden, weil du weißt dann, da ist Kraft drin, in diesem Wort von Gott. Es sind nicht leere Phrasen, es ist Gottes Wort, das Reden des allmächtigen Gottes. Und dann denke mal dran, als er die Schöpfung erschuf, er hat es gemacht mit seinem Wort. Er sprach und es wurde. Er ist nicht schwächer geworden, er ist nicht ein alter Mann geworden, dessen Aussprache schon undeutlich geworden wäre und er redet Blödsinn. Nein, er ist immer noch dasselbe und redet nicht leere Phrasen, sondern kräftige Worte. Und sein Wort ist Geist und Leben, sagt Jesus. Und es ist Kraft und Herrlichkeit da drin. Also zapfe es an. Das Wort, wenn sich in deinem Herzen mit dem Glauben verbindet, entfaltet es seine Kraft. Circa 30 Mal habe ich festgestellt, steht in der Bibel, damit erfüllt würde, was geschrieben steht. Es wird jetzt nur neu im Neuen Testament geschrieben, diese 30 Mal. Damit erfüllt würde, was eben in den Propheten, in den Psalmen und so weiter über Jesus schon geschrieben wurde. Und deshalb sind die ganzen Dinge passiert. Ja, zum Beispiel, dass sie sein Gewand verteilt haben und verlost haben. Das sind alles Dinge, das ist schon im Alten Testament geschrieben. Und Jesus hat das alles erfüllt. Er hat das ganze Gesetz erfüllt, nicht ein Strichlein ist da ausgelassen worden. Jesus hat alles in allem erfüllt, was im Wort im Alten Testament geschrieben wurde über ihn. Es ist bereits erfüllt. Halleluja. Da brauchen wir nicht nochmal was erfüllen, ne? Manche jetzt da wieder meinen, man muss jetzt da wieder einen Tempel aufbauen. Und habe ich letztens auch was gesehen, da brauchen die dann ein paar so Kühe, die so ganz makellos sind, braunrot und da musst du alles die Vorschriften irgendwo aus dem Gesetz haben und irgendeine bestimmte Wolle und einen Nachkommen, einen direkten Nachkommen vom Hohepriester Aaron wird noch gesucht, damit man das alles wieder zusammenbringt und die Gerätschaften für den Tempel und so weiter. Aber es ist alles erfüllt durch Jesus. Er war ja dieses Opfer, das Makellose. Warum soll man dann wieder irgendein Tier plötzlich da, als Opfer herauskramen, oder? Aber so verrückt kann es gehen. Elisabeth, das war die Mutter von Johannes dem Täufer, sie sagte, als sie erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, zu Maria, zur Mutter Jesu, steht in Lukas 1,45. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Glückselig wirst du sein, wenn du glaubst, dass das zur Erfüllung kommt, was der Herr dir gesagt hat. Wenn du dem Wort des Herrn glaubst, dann wird es zur Erfüllung kommen. Ja, und es kommt Gutes zur Erfüllung, weil der Herr spricht dir Gutes zu. Also suche und empfange Gottes Rema-Wort und erwarte auch seine Ausführung, die Erfüllung seines Wortes. Aber wenn du dieses Mal empfangen hast, gehört hast, das Wort Gottes, dann weißt du, dass es dich erfüllt. Dann ist es so verankert in deinem Geist, in deinem Herzen, dass du da nicht mehr so leicht dran zweifelst. Okay, der Feind wird versuchen, dir Zweifel einzuimpfen. Das kann ich dir schon fast prophezeien. Aber du wirst es in deinem Herzen festhalten. Auch wenn der Verstand mit Zweifel erfüllt wird. Wenn du dem nicht direkt Raum gibst, steht es fest in dir und es wird zur Erfüllung kommen. Aber sei ein bisschen aktiv, ja, nicht passiv sein. Das Rema-Wort empfangen und Gott zu suchen im Glauben ist eine aktive Sache. Wenn du passiv bleibst, wird es nichts. Ja, wenn der Aussätzige passiv geblieben wäre, wäre er nicht zu Jesus gekommen und auch nicht der blinde Bartimäus und auch nicht die blutflüssige Frau. Sie sind aktiv geworden, sie haben ihren Glauben aktiv in die Tat umgesetzt. Wenn ich nur diesen Jesus berühre oder sein Gewand anrühre, dann werde ich geheilt. Oder Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Du bist der, der mich heilen kann. Ja, nicht der Priester im Tempel, sondern du bist der. Und genau das hat den Glauben ausgemacht. Ja, und da bin ich manchmal, möchte nicht sagen frustriert, aber wenn man dann so mitkriegt, wie viel weltweit täglich oder sonntäglich gelehrt und gepredigt wird und wie wenig übernatürliche Kraft tatsächlich offenbar ist, dann ist das doch nicht unbedingt sehr ermutigend, oder? Also mich persönlich stört es sehr. Darum arbeite ich so intensiv an diesem Thema. Eigentlich müsste es nämlich so sein, Markus 16,20. Jene aber zogen aus, predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Und es ist auch Gottes Wille, auch heute noch. Aber das Wort, wir brauchen das Rema-Wort, wir brauchen ja da einfach das über den Verstand hinausgeht. Vielleicht kann man es mal so sagen. Und wenn ich die modernen Gottesdienste heute ein wenig so anschaue, oder die Events, die da so gemacht werden, diese, man sagt schon fast Fernsehshows, möchte man fast so sagen, dann wird vorne die Show gemacht, das Lobpreisteam, der Prediger, der Hintergrundfilm oder was immer alles läuft, schon fast Disco-Beleuchtung und Big Band und ein riesen Chor und alles Mögliche wird da gemacht. Aber die Leute, die da drin sitzen, in den Gottesdiensten, die sitzen so passiv da. Ja, man darf das da vorne schon so machen, das ist kein Problem. Aber das Problem, was ich sehe, ist, die Leute sitzen im Gottesdienst passiv, schläfrig, auf die Uhr schauend und dann doch nichts wissen, was gepredigt oder gesagt worden ist. Das ist mehr Unterhaltungssache. Die Leute lassen sich von Pastoren und Predigern und Lobpreisteams und keine Ahnung, was noch alles, schon fast so unterhalten wie in einer Fernsehshow. Oder wenn du ins Kino gehst oder in ein Theater. Sie sagen, nur konsumieren. Aber sie dienen Gott. Dann heißt es aber eigentlich Gottesdienst. Wir sollten zusammenkommen, um Gott zu dienen. Das ist ein Unterschied. Ja, die sollen nicht bloß die fleischlichen Sinne befriedigt werden. Einen tollen Lobpreis haben wir wieder gehabt und haben wir fleißig mitgetanzt. Und geistlich ist nichts passiert. Der Geist möchte in den Gottesdiensten zum Wirken kommen. Aber deshalb müssen wir aktiv werden im Bereich des Geistes, nicht aktiv im Bereich des Fleisches. Da läuft sowieso viel zu viel. Es kommt nicht auf den Sound drauf an und nicht auf sonst was. Okay, wenn der Sound total daneben ist und das Lobpreisteam durcheinander singt, dann ist es auch störend. Dann ist es auch ein wenig schwer, sich auf den Geist zu konzentrieren. Das muss schon ein bisschen passen. Aber das ist nicht das Ziel, die Zielsetzung. Die Zielsetzung in einem Gottesdienst ist, mit Gott in Gemeinschaft zu kommen, ihm zu begegnen, ihm zu dienen, mit Lobpreis, mit Gebet, ja, dass dann vielleicht eine oder andere auch eine Weissagung hat, ein Wort, eine Prophetie, eine Sprachenrede, eine Auslegung, Gabe der Heilungen, wo dann Leute geheilt werden und so weiter. Das wären die Gottesdienste, die sich der Herr vorstellt und ich mir auch vorstellen würde. Gott dienen und Gott dient uns. Und das ist Aktivität. Das Passive, das ist das, was der Heilige Geist dann eigentlich einen Abflug macht. Die Geistesgaben, die uns die Bibel mitteilt im Korintherbrief, ja, die sind ja fast mehr als Mangelware geworden. Kaum jemand, dass jemand in Sprachen betet, von wegen einer Auslegung, Weissagung, ich habe ein Bild, ich habe ein Wort, dann trauen sich die Leute schon gar nichts mehr sagen, weil es so ungewöhnlich ist. Aber das soll nicht ungewöhnlich sein, das soll alltäglich sein, dass in den Gottesdiensten, wenn die Christen sich treffen, diese Dinge des Geistes offenbar werden. Und so weiter. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen abgekommen, aber Gott ist treu und er steht zu seinem Wort. Was der Herr zusagt, haben wir gelesen, das hält er ganz gewiss. Aber du brauchst die Zusage. Ja? Wenn ich Jeremia jetzt einmal zitiere, 23, 29, ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Es ist Bildersprache. Feuer ist Kraft, ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Das ist ein größerer Hammer, oder? Ja, der will damit ausdrücken, oder der Herr will ausdrücken, dass sein Wort Kraft hat, etwas zu bewegen, etwas zu tun, etwas zu beseitigen, wie Feuer, wenn das Zeug verbrennt oder an Felsen zerschmettert. Da ist Power dahinter. Jesaja 40,8 sagt uns, das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Ja, Gras, Blume, alles Fleischliche, Weltliche, es wird vergehen. Wenn du heute Millionär bist, das wird vergehen. Wenn du ein schönes Haus hast, ist alles super, aber es wird vergehen. Aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit bestehen. Wie wertvoll ist es, oder? Das Wort bleibt bestehen. Also, so müssen wir uns auf das Wort konzentrieren, auf das Rhema-Wort konzentrieren, auf den Heiligen Geist konzentrieren, der uns das mitteilt, dass wir es empfangen, dass wir hören, unsere Ohren öffnen oder den Geist bitten, dass er unsere geistlichen Ohren öffnet, dass wir hören und verstehen und erkennen, weil es geht in der Gemeinde der Christen, der Gläubigen, um das Evangelium des Reiches Gottes und um seine Kraft. Um das geht's. Es geht nicht um Weltpolitik, es geht nicht um, keine Ahnung, Essen oder Trinken, heißt es auch mal in der Bibel. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Aber es geht nicht ums Essen und Trinken. Es geht nicht um die natürlichen Begebenheiten in erster Linie. Die werden uns hinzugefügt, wenn wir nach dem Reich Gottes trachten, wenn wir die Dinge des Reich Gottes anzapfen. Dann wird uns das alles, was wir im Natürlichen brauchen, hinzugefügt, weil sein Segen einfach fließt. So rum ist richtig. Und viele beten einfach bloß um das brauche ich noch, das möchte ich noch haben und da muss ich noch einen Segen empfangen. Und dann passiert nichts, weil sie sich nicht nach dem Reich Gottes ausstrecken. Und in dem Reich Gottes ist das alles drin. Ja? Und wenn die Christen sich die Kraft des Reiches Gottes zunutze machen und diese Kraft des Reiches Gottes freisetzen, dann geschehen einfach diese Dinge. Und dann ändert sich sogar noch die Weltpolitik, weil Gott zu seinen Worten, zu seinen Kindern steht. Gut, ja, da bin ich jetzt eigentlich am Ende angelangt. Ich möchte damit niemand unter Druck setzen, sondern ich möchte motivieren und aktivieren, Gott zu suchen. Aktivieren, motiviert zu sein, Gott zu suchen. Weil bei Gott, der kann durch sein Wort alles tun. Und wenn du vor einem Problem stehst oder ein Problem schon lange hast und bist frustriert und sagst, ach, geht nichts vorwärts, dann such deinen Herrn, dann such deinen Gott, such seine Gegenwart. Er kann und will und mag, dein Problem zu lösen, mit seinem Wort. Also suche ihn, ja, suche sein Angesicht, sagt auch der Psalmist, Psalm 27, 8. Suchet mein Angesicht, dein Angesicht, Herr, suche ich. Ja, mach das. Du kannst deine Zeit mit unnützem Zeug verplempern, und kannst dann jammern, wenn Probleme auftreten. Oder du pflegst eine beständige, intime Gemeinschaft mit deinem himmlischen Papa, mit Jesus, und suchst sein Angesicht und sein Wort. Dann werden viele Probleme nicht auftreten. Andere Probleme, die vielleicht da sind, werden sich auflösen. Das ist garantiert von Gott. Aber es ist einzig und allein jedem seine persönliche Entscheidung, und das beeinflusst dein ganzes Leben, das beeinflusst deine Lebensumstände. Ja, gut, man muss manche Dinge vielleicht dann hinten anstellen, die man bisher jetzt gerne getan hat oder wichtig waren. Aber solche Dinge sind plötzlich dann eigentlich unwichtig, wenn ein Riesenproblem auftaucht und du hast keine Lösung, du hast kein Wort des Herrn. Und dann hast du das Problem da und kein Wort des Herrn. Wenn du aber das Wort des Herrn hast, seine Gegenwart, und seine Kraft, dann ist vielleicht der andere Scheiß ein bisschen zurückgestellt, das ist ja eh nicht so wichtig, aber du hast das Problem nicht oder du hast eine Lösung fürs Problem. Da muss sich jeder selber entscheiden. Der Herr ist gut und er ist treu, weil er uns in die Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen hat. Wenn wir jetzt am Anfang zurückkommen, 1. Korinther 1,9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Und den wollen wir jetzt loben und preisen, weil er ist wirklich treu.